ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Martin Suter. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Hallo nach Zürich.
Ja, Sie hören wahrscheinlich das Atmen von Herrn Suter. Hier ist die Technik in Zürich.
Hallo.
Sehr gut. Ich sage, er zieht gleich den Kopfhörer an. Kommt gleich.
Er zieht den Kopfhörer an. Ja. Gute Idee, prinzipiell. Wir haben schließlich was vor für die ARD-Audiothek hier. Der erste Schweizer in diesem Podcast, glaube ich, Martin Suter, der den Kopfhörer anzieht. Lustige Formulierung, finde ich.
Das ist halt Helvetismus.
Genau. Wir setzen ihn auf, sie ziehen ihn an.
Genau.
Aber wenn man ihn aufsetzt, ist er nur oben in den Haaren, dann deckt er die Ohren nicht zu.
Das aber jetzt deckt er die Ohren zu.
Genau, ja.
Bei mir auch. Damit ich das Gefühl habe, Ihnen sehr nah zu sein, Herr Suter, was mich sehr freut.
Ja, gleichfalls.
Wir haben jetzt 1,5 Stunden die Leitung. Ich ziehe das wahrscheinlich bis zur letzten Minute durch. Es gibt so viel zu erzählen mit Ihnen, es sei denn, Sie wollen zwischendurch mal durchatmen.
Nein, machen wir nahtlos.
Machen wir nahtlos. Sie haben genug Energie.
Das sehen wir dann. Wenn ich in der Mitte ohnmächtig werde, kann man ja schneiden.
Okay, ja, wenn Sie ohnmächtig werden, dann schneide ich ganz einfach. Ja. Ich hoffe, Sie haben was zu trinken. Haben Sie? Ja. Ich habe auch was.
Nein.
Gut, dann fange ich an.
Gut, ja. Jo. Ja.
Er ist Dauergast auf der Bestsellerliste, zuverlässig mit jedem neuen Buch, trotzdem ohne Schmähungen. Und außerdem der beste Beweis, dass man auch mit über 70 hoch innovativ sein kann. Martin Suter, Bestsellerautor und einer der Erfinder der literarischen Zukunft. Der Grand Seigneur unter den deutschen Romanciers ist er wohl zu Recht genannt worden. Herzlich willkommen, Martin Suter.
Danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Sie sitzen in Zürich, wo Sie zu Hause sind, und ich hoffe, Sie sitzen gut dort im Studio.
Ich sitze gut. Das ist ein sehr neues, modernes Studio mit Stühlen, die nicht zu weich sind, dass man nicht einschläft, aber auch nicht zu hart, dass man nicht Rückenschmerzen bekommt.
Das ist wichtig. Ich stehe, weil ich gedacht habe, bei Martin Suter muss ich schon hellwach sein.
Aber ja, das ist auch, ja. Hier, der Techniker steht auch.
Ja, aber Sie
also, das ist im Vertrag so festgelegt. Keine sitzenden Techniker. Und keine sitzenden Moderatoren.
So muss das sein.
Genau, ja.
Meine Lieben, ist das Wetter wirklich so ein Launenretter oder ist es guter Ton jeder Konversation? Letzteres wäre etwas netter. Also reden wir vom Wetter. Ein Reim von Martin Suter. Wie ist es bei Ihnen, das Wetter heute auch Launenretter?
Ist das ein Reim von mir?
Ja, ist ein Reim von Ihnen. Ich bin ein riesen Poesie-Ping-Pong-Fan. Sie haben das ja vor ein paar Jahren auf Twitter angefangen und ich habe gedacht, wie jetzt? Entschuldigung, wenn ich das sage, der alte Suter fängt jetzt an mit Twitter und macht Poesie-Ping-Pong.
Ja. Ah, das freut mich, weil es ist eine etwas unbekannte Passion von mir. Und es ist jetzt, läuft nicht mehr über Twitter, weil ich aus Sympathiegründen nicht mehr bei Twitter bin. Früher musste man zuerst twittern und dann durfte ich sagen, das finde ich gut. Und dann wurde es gespiegelt auf meiner Webseite. Und ich habe jetzt eine eigene Plattform gemacht. Das merkt man als User nicht. Man merkt nur, dass man direkt dort mitmachen kann, ohne dass man sich noch alle anderen Sachen ansehen muss.
Warum wollten Sie das überhaupt? Entschuldigung, dass ich das jetzt gleich so rums mit dem Hammer auf Ihr Alter gekommen bin und gedacht habe, der Suter, der immer im Anzug auftritt, der macht jetzt Reim-Ping-Pong auf Twitter, was richtig schön ist. Warum wollten Sie das?
Es hat einen etwas prosaischen Grund. Ich habe diese Website vor 6, bald 7 Jahren gemacht, weil ich gefunden habe, es ist irgendwie nicht so, dass weniger gelesen wird. Es werden einfach weniger Bücher gelesen und ich sehe immer alle lesen oder etwas, noch einen Film schauen, noch etwas hören, aber immer alle haben Bildschirme vor sich, überall, wo sie sind. Und ich habe dann gedacht, und die lesen sicher dort nichts von mir, ich will auch dort gelesen werden. Und dann habe ich diese Website gemacht und die ist sehr unterhaltsam, auch für mich. Es wird ein wachsendes Archiv über alles, was ich je gemacht habe. Und dann haben mir die Leute gesagt, ja, wenn du eine Website machst, dann musst du auch ein bisschen Social Media machen. Dann habe ich auch gesagt, ja, das ist nicht so meines, aber haben sie gesagt, ja, mach Twitter, da kannst du, das war noch Twitter dann, da kam, das ist noch lustig. Und da darf man nur 260, glaube ich, waren es Anschläge machen. Und dann habe ich gedacht, ich mache es noch ein bisschen schwieriger. Es muss sich auch noch immer reimen, was ich twittere.
Es ist so
schön. Und
dann,
nach einer Weile, hat jemand geantwortet, auch getwittert. Und dann haben wir mal gesagt, komm, wir nennen das Poesie-Ping-Pong. Und das läuft seit, da gibt es hunderte oder tausende von Gedichten. Da gibt es immer einen Aufschlag. Im Moment ist es gerade Rahmen. Und dann dichtet man etwas zum
dazu.
Thema Rahmen. Und dann wird das juriert. Wenn das die Gnade findet der großen, unbestechlichen Jury, die aus mir besteht, dann wird das gespiegelt, dann läuft es auf der Website.
Und wenn wir schon dabei sind, das ist ja keine Webseite so in dem Sinne, wie man das kennt. Ich bin über dieses Poesie-Ping-Pong bei Ihnen da gelandet. Es ist ja quasi eine Martin-Suter-Parallelwelt. Das ist nicht, da kriegt man nicht ein paar Informationen, sondern Sie schreiben da auch neue Kolumnen von Ihren alten Kolumnen. Sie schreiben Romane, die Sie früher geschrieben haben, schreiben Sie dort auch weiter. Es ist also nicht nur ein Archiv, man kriegt nicht nur alles, was früher mal gewesen ist, sondern man kriegt neben dem Poesie-Ping-Pong eben auch Neues. Warum wollten Sie das wirklich so eine, ja, ich weiß nicht, ob das für Sie ein richtiges Wort ist, Parallelwelt?
Ja, nein, das finde ich nicht schlecht, das Wort, eine Parallelwelt. Ja, ich wollte natürlich dann etwas Unterhaltsames machen. Ich wollte aber nicht allzu viel preisgeben von mir privat. Das hat sich ein bisschen geändert inzwischen, darüber vielleicht später. Mhm. Aber ich habe dann auch gesagt, ja, der Johann Friedrich von Almen, der lebt ja zwischen den Romanen auch weiter. Und was macht denn der sonst so? Und dann gibt es immer wieder Episoden, die ich schreibe, was er jetzt gerade wieder gemacht hat. Oder wie er das Geld, das er verdient hat, mit einem erfolgreichen Fall wieder verpulvert. Und ich mache auch wie ein Geo-Reportagen vor 30 Jahren, die ich gemacht habe, entstanden sind oder so. Es macht mir auch Spaß und es ist auch Arbeit. Es ist seit einem Jahr, kostet es nichts mehr. Eine Zeit lang musste man da Mitglied werden. Mhm. Jetzt kostet es nichts mehr. Aber man kann noch, wenn man 50 Euro bezahlt, Member werden. Und dann gibt es auch so Rubriken wie unter uns. Dann plaudere ich Dinge aus oder so.
Okay.
Ich suche immer noch Sponsoren.
Viele Menschen hören uns, aber vielleicht doch nicht die Martin Suter in Zürich sponsern wollen. Weil wir denken ja immer, die sind doch da alle reich. Da in Zürich und in der Schweiz.
Ja, die sind nur reich im Vergleich zu vielleicht die in Deutschland, aber die müssen für ihre Wohnungen auch viel mehr bezahlen als die in Deutschland und für ihr Essen auch am Schluss. Ja. Die kommen nicht weiter. Das ist so umgekehrt.
Ja.
So wie jetzt die Amerikaner nicht mehr weiterkommen, wenn sie nach Europa kommen, weil der Dollar nichts mehr wert ist.
Ja. Sehen Sie nochmal auf die Webseite und Ihren Impuls dazu zurückzukommen, sehen Sie darin die Zukunft für Schriftstellerinnen und Schriftsteller? Also weg vom gedruckten Buch, also nicht ganz weg, aber schon zu gedrucktes Buch plus Parallelwelt mit quasi, ich sage es mal ganz böse, Autoren-Groupies?
Ja, also als Dorngruppis habe ich, da bin ich jederzeit, die wären jederzeit willkommen, habe ich nicht so. Aber es ist schon so, dass ich glaube nicht, dass es das Buch ersetzt. Ich habe es mal eine Zeit lang befürchtet, aber wenn man jetzt sieht, der Anteil der E-Bücher oder der Download-Bücher ist immer noch bescheiden. Also nicht wie in Amerika, ist der, glaube ich, viel größer. Man hat immer noch gerne das Buch in der Hand. Das geht mir auch so. Natürlich, wenn man viel reist, dann muss man, dann kann man so ein E-Book nehmen. Das ist natürlich sehr praktisch, anstatt einen Büchersack mitzunehmen.
Ich sag mal aus meiner eigenen Perspektive, ich muss ja, bevor ich eine Rezension mache zum Beispiel oder jemanden einlade, muss ich ja ein Buch gelesen haben. Das kriege ich meistens elektronisch nicht als Buch, weil es dann noch gar nicht gedruckt ist. Mhm. Ich finde es immer eine Zumutung. Ich mache das, weil ich es ja machen muss, um es gelesen zu haben, aber nee, Buch ist Buch. Poesie-Ping-Pong ist super auf der Webseite. Ich würde kein Buch von Ihnen auf Ihrer Webseite lesen. Machen Sie auch nicht. Ich kann da ja eher...
Ich lese natürlich auch, ich redigiere natürlich. Also das hat mir dann schon immer ein bisschen wehgetan, wenn ich dann von einem Buch immer stoßweise gedruckte Manuskriptseiten bekommen habe und alle im Verlag, die haben das auch bekommen, dass man für jedes Buch einen halben Wald fällen muss. Also zum Redigieren ist das schon sehr praktisch. Aber ich bin auch ein Buchleser.
Ja. Ist es Neugier, die Sie dahin treibt? Und wenn ja, woraus speist sich diese Neugier?
Also das Neugier, die mich zur Webseite treibt.
Ja, zur Webseite und zu Twitter und zu Social Media. Und da würde man ja sagen, mein Gott, der kann sich in sein Stübchen setzen, der kann sein Buch schreiben, das dem Verlag schicken. Der Verlag druckt das völlig ohne zu murren. Es kommt mit Sicherheit auf die Bestsellerliste. So funktioniert das bei Martin Suter ja. Er müsste das ja alles gar nicht machen.
Ach, wenn ich so wäre, dann wäre das alles andere auch nicht. Ich muss schon ein bisschen am Leben bleiben. Und ich muss schon neugierig bleiben. Oder? Es gab ein Spiegelgespräch, da hat man mich gefragt, ich glaube, der Friedrich Merz hat gesagt, die Deutschen müssten ein bisschen fleißiger werden, besser. Ja. Und dann hat man mich dazu befragt und ich habe gesagt, das glaube ich nicht, dass die Wirtschaft das Problem hat, dass die Deutschen zu wenig fleißig sind. Aber ich glaube, die Arbeit wird immer uninteressanter. Man geht nicht mehr freudig zur Arbeit. Es gibt viele Arbeiten, die sind furchtbar langweilig, das weiß ich schon, aber es gibt auch solche, die langweiliger sind, als man sie machen könnte. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin nicht fleißig, ich bin einfach neugierig und ungeduldig. Ich will, dass das, was ich mache, mir Spaß macht und ich will auch wissen, wie es ausgeht, wie es gelingt, wie es fertig ist. Wie ein Kind, das einen Schneeball baut, will ich am Schluss die Karottennase reinstecken können, auch wenn es schon dunkel ist.
Sehr schön. Sie sind auch offenkundig der beste Beweis dafür. Ich dachte gerade an eine Sendung, einen Podcast mit einem Neurologen, der auf die Frage, wie man im Kopf, das war sein Lebensthema, fit bleibt beim Älterwerden, sagte Neugier, neugierig sein. Dann sind Sie der beste Beweis dafür, dass das funktioniert.
Ja, aber die Neugier ist natürlich... Da gibt auch eine Art von Neugier, die ich überhaupt nicht loben möchte.
Juristisches.
Neugier auf die Welt, auf das Leben oder so. Aber ich bin nicht ein Sinnsucher. Ich will auch nicht, ich frage nicht immer, warum. Warum bin ich auf der Welt? Was ist der Sinn des Lebens und so? Da bin ich ein Vertreter der der festen Meinung, wenn wir Menschen uns damit abfinden könnten besser, dass es Dinge gibt, die keinen Sinn haben, dann ging es uns allen viel besser.
Ja, und wenn man sehr gründlich darüber nachdenkt, ist ja die Botschaft im, wir haben keinen Sinn, wir sind einfach da, wie alle anderen eben auch einfach da sind. So würde ich das sagen, aber vielleicht ja, doch, bleiben wir doch, ist Ihnen auch nahe. Aber wenn ich es richtig höre, sind Sie einer der wenigen zufriedenen Arbeiter nach Ihrer Analyse, dass die Arbeit häufig
nicht
so lange
reicht. Nicht der wenigen, oh nein, da gibt es viele, die das genießen, die sich freuen. Stellen Sie sich vor, ich mag Blumen sehr gern. Ich gehe jede Woche ein bis zwei oder noch mehr Male ins Blumengeschäft und kaufe Blumen, weil ich das so gern habe. Ich habe auch gern Blumen im Haus. Und wenn ich da Floristinnen heißen die bei uns.
Bei uns auch.
Auch, ja. Wenn ich die Floristinnen sehe, und da gibt es auch jetzt immer mehr auch Floristen, und ich weiß auch, was die verdienen. Die verdienen schlecht. Das ist, glaube ich, einer der schlechtest bezahlten Berufe.
Ja.
Aber mit welcher Freude die das jeden Tag machen. Und ich meine, in einem Blumengeschäft muss es kalt sein, weil die Blumen haben gerne kalt und die Floristinnen haben nicht so gerne kalt, aber die machen das.
Ich könnte nicht im Blumengeschäft arbeiten.
Wegen dem, oder?
Ja, ich liebe Blumen ganz genauso und ich habe das auch mal. Ich bin Gärtner von Beruf, ich habe da also auch schon eine echte Liebe dazu, aber nee, immer in der Kälte. Dann loben wir doch jetzt einfach mal die Floristinnen.
Oh ja.
Wie waren wir auf Ihre Blumenausflüge gekommen?
Wir sind darüber gekommen, weil Sie wissen wollten, weil Sie sagten, es gäbe so, ich sei einer der Einzigen, der gerne arbeitet. Und da habe ich widersprochen. Ich habe auf die Floristinnen verwiesen. Ich kenne auch medizinischen Bereich, leider, mit dem habe ich mich sehr befassen müssen in der letzten Zeit. Da kenne ich wunderbare, engagierte Leute, die wirklich Spaß haben und die sich wirklich freuen, wenn sie dazu beitragen können, dass es jemandem besser geht, als bevor er gekommen ist. Das gibt schon... Ja, eigentlich alles ein Schuhmacher, wenn der Schuh gelungen ist. Den gibt es immer weniger, weil ein Schuhmacher macht jetzt nur noch die rechte Sohle, oder?
Ja, es gibt immer weniger. Aber es gibt dann doch, ich nehme auch wahr, dass es wieder richtige Schuhmacher gibt, die Schuhe machen, Maßschuhe. Das ist zwar dann ein teures Vergnügen, aber wie mein Großvater, es ist wunderbar, dass Sie das Beispiel bringen, mein Großvater war Schuhmacher. Und der hat immer gesagt, der arme Mann muss teuer kaufen, weil seine Schuhe halten einfach 10 Jahre.
Mhm.
Und die sind gut.
Das ist wahr. Also ich trage Schuhe, im Moment, die habe ich vor 40 Jahren gekauft.
Vor 40 Jahren?
Vor 40 Jahren, ja.
Wow.
Holden, Pferdeleder, schon ein paar Mal neu gesohlt, aber reicht sonst nicht allein.
Okay.
Ich habe die meisten meiner Schuhe sind 10, 20, 25 Jahre. Ja.
Und wahrscheinlich haben Sie dann in der Summe, in der Lebenssumme weniger Geld für Schuhe ausgegeben als die Menschen, die sich alle halben Jahre neue preiswerte Schuhe kaufen.
Ja, bestimmt. Ja,
wahrscheinlich. So, jetzt kommen wir von Schuhen, müssen wir aber doch mal über Wut und Liebe reden. Das ist jetzt ein großer Sprung, aber muss ja sein, weil Wut und Liebe heißt Ihr neuer Roman. In der 16. Woche habe ich gerade geguckt auf der Bestsellerliste. Es geht vor allem um Liebe. Und wozu die uns bringen kann, Sie müssen es wissen, was hilft gegen Liebeskummer, Herr Suter?
Gegen Liebeskummer, das ist schwierig.
Weil Ihre beiden Hauptfiguren haben Liebeskummer.
Liebe. Ja. Mhm. Liebe ist ziemlich gut gegen Liebeskummer. Aber wenn die halt weg ist, es... Liebeskummer gehört halt zum Leben. Man muss, man kann nichts dagegen machen. Liebeskummer ist wie der Tod. Man kann dem nicht ausweichen.
Aber Liebeskummer geht ja jedenfalls hoffentlich wieder weg, der Tod nicht.
Ja, aber der Gedanke an ihn schon und auch der Gedanke an den Liebeskummer, der geht auch wieder ein bisschen weg. Oder er verändert sich. Der Tod ist auch also jemand, der verstorben ist, wenn es jemand geliebt war, geht nicht weg. Der oder die bleibt.
Und wenn Sie mir jetzt schon diese Brücke bauen, dann Ihre Frau ist vor zwei Jahren gestorben und ich nehme mal an, dass sie auch nicht weggeht und dass Sie auch nicht wollen, dass sie weggeht.
Nein, will ich nicht.
Ja. Und ich habe mich, einerseits habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, dass Ihre Frau gestorben ist, in dieser Zeit haben Sie ein Buch veröffentlicht, also Sie müssen in der Zeit, als Ihre Frau todsterbenskrank war, an einem Roman, an Melody, heißt der Roman, gearbeitet haben. Habe ich mich gefragt, wie hat er das gemacht? Und dann habe ich mich wiederum gefragt, jetzt Wut und Liebe, warum ihn diese Geschichte um Liebesuchende jetzt so nahe war, dass sie sie erzählen mussten, wo ich meine, kein Liebesuchender waren, sondern einer, der das gefunden hat. Sie waren ganz lange mit dieser Frau verheiratet.
Ja, also zusammen. Wir haben erst nach 14 Jahren geheiratet. Wir waren 14 Jahre verlobt. Zweimal verflixte siebte Jahre. Melody habe ich in der Zeit geschrieben. Melody hat meine Frau auch noch gelesen. Sie hat mir auch mit dem Schluss eine entscheidende Kritik gegeben, die mir sehr geholfen hat und ich glaube der Leserschaft auch. Und Wut und Liebe war dann, danach habe ich Almen und Herr Weinfeld geschrieben. Das war ein Zwischenroman, ein etwas kleinerer, die haben
mit einer schon bekannten weniger. Figur.
Ja, mit Adrian Weinfeld. Ja, der Adrian Weinfeld war, als ich mir vorgenommen habe, ich möchte einen, ich mache immer so Hommage an literarische Formen, ich möchte einen Serienkrimi machen, habe ich gewusst, Serienkrimi kann ich, da muss ich mehrere Bücher schreiben, wenn ich mich davor verneigen will. Und habe ich mir überlegt, mit wem würde ich das länger aushalten? Und dann war das der Herr Adrian Weinfeld. Aber ich konnte nicht einen Weinfeld machen, aber dann dachte ich, einen Hochstapler, einen Möchtegern Weinfeld kann ich machen. Und der hat jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Mal hat er jetzt Fälle gelöst, mehr zufällig als absichtlich. Und große Honorare kassiert und wieder rausgeschmissen.
Und wieder rausgeschmissen, ja.
Ja. Und den, ich wollte dann mal, dachte ich, ach, der könnte doch mal jetzt das Vorbild, mein Vorbild für ihn kennenlernen. Und ich glaube, ich werde in Zukunft den Weinfeld nicht mehr vergessen in diesen Almenromanen. Das hat mir sehr Spaß gemacht.
Und Sie wollen offenkundig da an dieser Reihe auch weiterschreiben?
Ja, das habe ich im Sinn. Aber ich schreibe jetzt an einem anderen Roman, der mir sehr... Ich wollte eigentlich eine Pause machen, aber dann bin ich auf ein Thema gestoßen, das mich sehr fasziniert und ich muss diesen Roman schreiben. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich sage, das muss ich schreiben.
Verblüfft mich jetzt auch gerade und wollen wir uns das aufheben für irgendwie gegen Ende? Das ist doch immer so ein schöner Ausblick. Woran schreiben Sie gerade?
Dann
ist das so,
natürlich.
Wie sagt man, in der Serie sagt man Cliffhanger. Das ist jetzt der Cliffhanger. Martin Suter schreibt dann irgendwas, wo er sagt, er muss das schreiben, was mich jetzt gerade verblüfft hat, weil Sie ja eher so dieser wie soll ich denn sagen, Handwerker sind, der nicht sagt, ich muss jetzt irgendwas schreiben. Sie schreiben auch nicht therapeutisch, auch nach dem Tod ihrer Frau, jedenfalls lese ich, das Buch Wut und Liebe nicht als therapeutisches Buch.
Nein, das ist was Persönliches, dass ich das nicht mag, ich finde es ein Missbrauch der Leserschaft, wenn man sagt, ich muss das jetzt abarbeiten, ich schreibe jetzt ein Buch und ihr müsst das lesen. Das finde ich immer unfair. Aber ja, mir geht es eigentlich immer um eine Geschichte zu erzählen und ich möchte, das kommt jetzt auch, also gut, mit in dem Gesprächsbuch mit Benjamin von Stuckrad-Barre da. Mhm. Das haben wir gemacht während der Krankheit meiner Frau und dann auch danach, nachdem sie gestorben war. Und ich habe von Anfang an gesagt, gell, das Thema müssen wir nicht umschiffen. Das wäre irgendwie seltsam. Das gehört zum Leben wie alles andere, was wir da bequatschen. Und das heißt, das ist das Einzige, was ich sagen kann, habe ich nicht verarbeitet, aber da kommt das vor. Jetzt in Wut und Liebe kommt auch vor, dass jemand gestorben ist und jemandem sehr nachgetrauert wird, aber es ist in Wut und Liebe ist ich suche immer nach einer literarischen Form oder einer Erzählform und das ist eine Erzählform, die es vor allem in Western gibt. Das ist so ein Justiz- und Gerechtigkeitsgeschichte. Jemandem wird Unrecht getan und das wird gerecht. Und dann ist es halt immer ein bisschen so, wie ich es mache, auch ein bisschen ironisch.
Es macht ja auch Spaß beim Lesen und durch die Ironie wird ja auch immer schon vorbereitet, dass es immer ganz anders läuft, als man denkt, dass es laufen würde.
Ja, das
so soll es sein. Aber Sie sagen, Sie suchen sowas wie ein dramaturgisches Prinzip, war dann kein wiederkehrendes?
Nein, kein wiederkehrendes. Also es sind einfach so, ich habe den Schauerroman, das ist eine Gattung. Das ist der Teufel von Mailand, Hochstaplerroman. Da habe ich kann ich es sagen, jetzt habe ich den Faden.
Ich habe nach
Lila, dem Lila habe ich geschrieben. Mhm. Und Lila. Er ist eine Hochstaplergeschichte, aber halt auch einer, der unfreiwillig zum Hochstapler wird. Und Zeitreisegeschichten habe ich halt auch geschrieben. Also ich suche immer so eine Gattung.
Mhm. Aber Sie, auch um für sich selber Abwechslung zu schaffen, machen Sie nicht immer die gleiche Gattung, sondern wechseln das?
Ja, ich finde, ich schreibe schon jedes Mal etwas sehr anderes und bin dann manchmal ein bisschen pikiert, wenn ich irgendwo lese, der Sutter macht immer das Gleiche. Ein bisschen Geheimnis, ein bisschen Sex und ein bisschen und viel Wein und gutes Essen. Das ist ungerecht. Immer seien nur reiche Leute, das stimmt auch nicht. Die meisten meiner Protagonisten sind Mittelklasse bis arme Schlucker, bis Obdachlose.
Ja, arme Künstler in Wut und Liebe.
Ja, genau.
Ja. Und eine pleitegehende Partnerin des armen Künstlers. Also da wird es richtig schlimm. Jedenfalls sozial, da geht es nicht um reiche Leute. Gut gegessen, gut getrunken würde er auch. Vielleicht können wir darüber nochmal später reden. Aber wenn wir schon dabei sind beim konkreten Schreiben, heißt es, Sie konzipieren jedes Buch quasi vorab mit einem Gerüst, Anfang, Ende und formulieren es dann?
Ja, es ist schon so. Ich habe zweimal habe ich den Fehler gemacht, so drauf loszuschreiben. Und beide Male bin ich im Sumpf gelandet. Wenn man das Ziel nicht kennt, dann kommt man nicht an, habe ich dann gemerkt. Mein erster Romanentwurf, der war noch nicht mal fertig, weil ich nicht wusste, wie er fertig sein wird. Aber es waren etwa fast 300 Seiten, die ich dem Diogenes Verlag geschickt habe und habe das mit einem Standardabsagebrief zurückbekommen. Und weil ich nicht gewusst habe, wie hört es auf. Und dann habe ich nach Small World habe ich einen Roman geschrieben, bei dem ich das Ende nicht kannte, als ich begonnen habe. Und dann fängt man an, kommt man so langsam dem Ende entgegen und denkt, ja, wie geht's jetzt aus und wer war was und so. Und dann fängt man an zu konstruieren und dann entstehen konstruierte Geschichten. Und dann passiert es einem, wie es mir passiert ist, als ich das meiner Lektorin geschrieben habe, hat sie mir nach 2 Tagen hat sie mich angerufen und hat gesagt, wie findest denn du es? Dann habe ich schon gewusst, tschüss Buch. <ja. lacht> Dann habe ich noch mal einen anderen Schluss. Aber man kann eine Geschichte, meine Art von Büchern, ich sage nicht, dass man das nicht kann. Wenn man jung und abenteuerlustig ist, dann kann man mal eine Feder in die Hand nehmen und losschreiben und schauen, wohin die Geschichte mich trägt. Aber wenn mich die Geschichte dann irgendwo in eine Grube führt, dann, wenn man jung ist, dann muss man halt ein neues anfangen. Wenn man älter ist, muss man das auch, aber dann hat man nicht mehr so viel Zeit und sagen, komm, ist doch wurscht, dieses Jahr oder diese 100 Tage.
Und beim Losschreiben schafft man es ja auch nicht mit Sicherheit auf die Bestsellerliste. Kann zufällig auch so passieren, auch das ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und bei Ihnen ist es ja immer so. Ziehen Sie darauf ab? Sagen Sie sich, ich will, auch der neue Roman muss auf die Bestsellerliste, oder ist es Ihnen dann auch egal?
Na, egal ist es nicht. Also denen glaube ich das nie, den Kolleginnen und Kollegen. Ach, ich schreibe nur für mich, ich schreibe nicht für andere Leute. Oder ich habe mal in einer Literatursendung den Satz gehört, der schielt auf die Leser. Das war ja, das Schlimmste, was der sagt. Und ich habe dann seither sage ich, ich schiele nicht auf die Leser, ich schaue ihnen voll in die Augen. Ich, das ist etwas Kommunikatives. Ich möchte nicht wissen, wie gut wird das jetzt verkauft oder so. Ich will wissen, wie gern wird das gelesen. Und ich habe nur einen Maßstab. Würde ich das gerne lesen oder würde mich das langweilen? Und das mache ich. Und das ist auch mein wirklich nicht geheimes Rezept. Da gibt es viele, die das, ja, da merke ich, die wollen mir was erzählen, dass ich den Daumen in den Mund nehmen kann und zuhören und sagen kann und dann und dann und dann. Mhm. Und das gibt eine andere Form von Literatur, bei der ich mich verneigen muss oder will vor Formulierungen, vor Gedanken, vor Stimmungen, so. Aber das ist dann eine Kunstform und ich habe mich immer davor gescheut, mich als Künstler zu bezeichnen.
Warum eigentlich?
Ein Künstler ist etwas, das ist eine höhere Gattung. Mhm. Und sich selbst als Künstler bezeichnen, heißt, man bezeichnet sich als eine höhere Gattung. Und das ist einfach überheblich und Überheblichkeit halte ich für einen der schlimmsten Charakterfehler der Menschheit. Sich als etwas Besseres zu fühlen als die anderen, oder sich auch als etwas Besseres zu deklarieren, das ist eines der Probleme von uns allen, von der Menschheit, und deswegen meine ich es.
Sehr sympathisch, dass Sie das so sagen. Wenn ich das richtig verstehe, schreiben Sie dann auch gern. Sie sitzen also dann nicht vor dem weißen Blatt und quälen sich von Seite zu Seite, sondern es macht Ihnen im Wesentlichen Freude, auch der Prozess.
Ja, das ist, ich bin so privilegiert, dass ich inzwischen sogar gut leben kann von dem, was ich am liebsten mache, oder von etwas von dem, was ich am liebsten mache. Und ich mag auch die Menschen, also uns Menschen gern, auch schön. Auch nicht alle, aber ich beschäftige mich, wenn ich ein Buch schreibe, dann erfinde ich eine Welt mit Menschen, und das finde ich interessant für mich, und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe einen Geschmack, den ich mit vielen Leuten teile, und deswegen ist das kein schlechter Maßstab, würde ich das lesen. Gefällt mir das. Das ist eine und eigentlich die einzige Leserin, an die ich oft dachte, war meine Frau, weil das meine erste Leserin war. Sie musste das zuerst lesen und sagen, was sie da darüber meint. Und sie ist, jetzt werde ich gefragt, ja, wie machen Sie das jetzt, wo Ihre Frau gestorben ist?
Ja.
Und ich bin auf die Antwort gekommen, weil sie immer noch meine erste Leserin ist. Oder wenn man so lange zusammen war, ist es schwierig, zwischen ihr und mir zu unterscheiden. Oder man hat so viele Dinge, sehe ich inzwischen, wie sie sie gesehen hat, also liest sie mit immer noch.
Sie haben das so im Kopf, dass ich habe irgendwo gelesen, dass Ihre Frau auch sehr kritisch gewesen ist. Also nicht sagt, ach Martin, du bist einfach so ein toller Typ und jederseits ist schön, sondern ihr hat auch gesagt, warum, mach mal anders.
Nein,
das haben Sie im Kopf.
Sie war von einer, ich kann nicht sagen erfrischenden Ehrlichkeit, einer gnadenlosen Ehrlichkeit. Und das war immer sehr spannend, wenn ich habe ihr das Manuskript erst gegeben, wenn es fertig war, weil sonst könnte sie nicht beurteilen, trägt die Stimmung, entsteht eine Stimmung, ist es, tragen die Spannungsbogen oder gibt es da plötzlich Stellen, bei denen man sich langweilt oder so. Deswegen musste ich ja das Ganze erst am Schluss geben. Und der Moment, das war immer ein angstvoller Moment, wenn sie dieses Manuskript in die Hände bekam, weil sie hoffte natürlich auch, dass sie sagen durfte, dass sie nicht sagen musste, du vergiss es oder so. Aber sie hat bei meinem ersten Roman hat sie gesagt, das würdest du nicht lesen. Und weil sie wusste, dass ich bin nicht sehr nachsichtig mit den Büchern. Wenn ich nicht reinkomme, dann lege ich es weg. Meine Frau, die hat trotzdem das fertig gelesen. Und ich habe immer gesagt, ja, warum liest du das fertig, wenn es nicht gut ist? Ja, ich will einfach wissen, warum der das geschrieben hat. Und dann hat das Buch, das Small World hieß, dann damals noch.
Das war nicht. Ihr Durchbruch, ist das richtig?
Es war mein erstes Buch, ja. Es war nicht mein Durchbruch, also so kommerziell, dass es auf die Bestsellerliste kam oder so, war ein perfekter Freund. Das war das erste Buch, das auf der Spiegelliste irgendwo landete. Aber das war ein Achtungserfolg und ist jetzt halt ein Longseller geworden, dass auch viele Das wird auch für die Ausbildung in der Geriatrie benutzt.
Da geht es um Demenz in dem Buch, ja.
Genau, ja.
Und das Buch hat
es geht eigentlich nicht um Demenz, es geht eigentlich um ein Geheimnis in der Jugend, ein vergessenes Geheimnis in der Jugend. Aber die Demenz hilft,
es zu finden.
Dieses da es zu finden und beängstigt die, die es verbergen möchten. Oder?
Ja. Es ist auch ein, wie das ja häufig bei Ihnen ist, auch so ein Stück Krimi. Auch wenn man es mit dem Blick, wie geht man mit Alzheimer-Patienten um, lesen kann.
Ja, also es ist, ich habe ein paar Literaturpreise bekommen, aber das waren immer Krimi-Preise, weil es im deutschsprachigen Raum gibt es diese Gattung nicht, Spannungsliteratur. Also ein Buch, das spannend ist,
ist ein Krimi, immer, Punkt.
Ist ein Krimi, ja.
Auch wenn es keine Leichen gibt.
Ja.
Ja.
Was mich, ganz andere.
Wenn Sie schon von diesem Buch erzählen, das ja schon einige Jahre her ist, ich weiß jetzt nicht so richtig wie viel, aber ja, 25, Jahrzehnte.
Ja, fast 30, ja.
Da gibt es ein versöhnliches Schluss. Wie groß ist Ihr persönliches Happy-End-Bedürfnis? Happy-End ist wahrscheinlich jetzt ein doofes Wort für
nein,
das. Aber wie groß ist Ihr Versöhnlichkeitsbedürfnis?
Ja, also ich bin schon sehr harmoniesüchtig. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Süchte, die ich noch habe. Und es ist nicht eine schlimme, finde ich. Ein Happy End ist ja gibt eine dramaturgische Definition. Ein Happy End ist, wenn das Ziel, das der Protagonist verfolgt hat, erfüllt wird. So ist eben auch die dunkle Seite des Mondes ein Happy End. Mhm. Obwohl das nicht happy wäre, aber der hat das gesucht, dieses Wiederfinden der Hemmschwelle. Der war ja völlig enthemmt und hat darunter gelitten. Er hat gesucht nach dem Pilz, der ihm diese Hemmnis wieder gibt. Und hat das geschafft, er hat diese Hemmnis wieder. Das ist ein solches Happy End. Bei Small World war es ein bisschen anders. Das war mein erster Roman, den ich geschrieben habe und auch den ich veröffentlichen wollte. Der erste war eben, da war es noch ein bisschen unsicher alles. Ja. Und da wollte ich mein Vater ist an Alzheimer oder im fortgeschrittenen Alzheimer-Stadium gestorben. Und ich habe gesagt, so, jetzt schaffe ich ja meine eigene Welt, wenn ich ein Buch schreibe. Und in meiner eigenen Welt bin ich der Chef. Und dann bestimme ich, was möglich ist und was nicht und wie es ausgeht, die Geschichte. Auch wenn man sagt, das ist ja gar nicht möglich. Es ist auch nicht unmöglich, wie das ausgegangen ist. Aber ich will das, was die englische Literatur nennt, das a satisfying read. Man will befriedigt werden am Schluss von einem Buch. Und das muss nicht immer happy sein. Da ist natürlich, wenn es happy ist,
bei Alzheimer kann es eigentlich nicht happy sein, weil Alzheimer ist immer tödlich. Ja,
ja, also.
Aber versöhnlich.
Es muss versöhnlich sein. Und ich meine, bei Lila Lila, da haben viele, das war mein erstes Buch, das sehr viele sehr junge Leute gelesen haben. Und die haben mir gesagt, oh, wie schade, dass das so ausgeht. Also vor allem Mädchen haben das gesagt, die sind da ein bisschen offener, die Jungs, die sind ja tough, oder? Aber schade, dass die auseinandergegangen sind am Schluss. Und dann habe ich so begonnen zu sagen, ach, ich bin noch in Kontakt mit denen, es sieht nicht so schlecht aus, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und als ich die Webseite begonnen habe, habe ich gedacht, so, ich habe jetzt immer gesagt, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und jetzt schreibe ich weiter, die treffen sich nach ein paar Jahren wieder und mal schauen, ob das nicht vielleicht ein anderes Ende gibt. Und da bin ich ab und zu daran, ich bin ein bisschen wenig motiviert, weil ich nicht sehr viele begeisterte Zusprüche habe, oh, wie geht es weiter oder so. Aber das ist eben etwas, was ich mir mit der Website erlauben kann, mit einem Roman ist es ein bisschen schwierig, also jetzt einen zweiten Band zu schreiben von Lila Lila wäre komisch.
Mhm. Warum wollten Sie überhaupt schreiben? Sie haben ja ganz zeitig schon geschrieben, Sie haben sehr berühmte Kolumnen geschrieben, viele Kolumnen, aber waren Werbetexter, haben eine eigene Werbeagentur gehabt und haben wirklich relativ spät, also da waren Sie Ende 40 oder Mitte 40, überhaupt erst gesagt, jetzt mache ich mal Schriftsteller. Obwohl ich so das Gefühl, so beim Lesen Ihrer Biografie hatte, eigentlich war das doch schon immer.
Ja, es ist schon so, dass ich, als ich 16 war, habe ich das beschlossen.
Und warum haben Sie es nicht gemacht? Warum haben Sie es nicht gemacht?
Weil ich den Mut nicht habe und weil ich diesen, ich war zweimal verheiratet und ich habe meine erste Frau, die Vivian Sutter, die jetzt eine Künstlerin ist, die noch sehr viel erfolgreicher ist als ich, habe ich geheiratet. Sie war 17, als ich sie kennenlernte und sie war noch nicht volljährig, als wir heirateten. Und die hatte einen Vater und der hat gesagt, ja was, ihr wollt heiraten? Ja, und von was lebt ihr dann? Ja, von mir, ich gehe arbeiten. Und das Einzige, was ich konnte, dachte ich, war schreiben und habe dann mich umgesehen, wie kann man vom Schreiben lesen und leben. Und irgendwann kam ich dazu, hat mir jemand gesagt, es gibt in der Werbung, es gibt Werbetexte. Und das hat mich interessiert. Und dann habe ich das gemacht und habe dann als Erster, also als Junior-Texter, fast nichts verdient. Und meine Frau, die hat noch ein bisschen als Verkäuferin gearbeitet und so. Wir hatten dann 1.000 Franken gemeinsam im Monat. Und da konnte man keine großen Sprünge machen, schon damals nicht. Und ich hatte auch immer ein bisschen einen besonderen Geschmack. Also ich neigte dazu, teure Sachen zu kaufen, um Geld auszugeben.
Und muss man erst mal verdienen, ja.
Ja, und ich hatte Freunde, die haben gesagt, so, ich bin Schriftsteller, fertig. Ich gebe meinen Lehrerberuf auf. Ich bin jetzt Schriftsteller. Und das heißt dann schon, wirklich unten durch von Zuwendungen leben, von auf Literaturförderungsgelder hoffen oder so. Und das diese Konsequenz hatte ich nicht.
Mhm. Und ich habe, ja. Ist das für Sie jetzt sowas wie ein Umweg, die Werbung? Also Sie erzählen das von Ihrem Schwiegervater, in dem Sie am Ende dankbar sein müssen, dass der Sie gedrückt hat in die Werbung. Eben, dann fühlt sich das nicht an wie Umweg, wie irgendwie, eigentlich hätte ich schon viel lieber, Sie hätten 20 Romane mehr schreiben können.
Ja, das habe ich aber nie gedacht. Ich habe dann erlebt in meiner, also ich habe die Werbung immer wieder aufgegeben. Oder? Ich wollte schon nicht, das war für mich eine Zwischenstation. Ich habe sehr schnell, war ich sehr erfolgreich in der Werbung. Ich kam in eine Werbeagentur, die sehr viel Wert auf Texte legte, die lange Texte auch mochte und so. Und ich war so ein Kinderstar. Ich war mit 23 war ich Kreativdirektor einer kleinen Agentur in Wien. Und dann habe ich das aufgegeben. Dann haben meine Frau und ich einen Land Rover, einen alten, umgebaut und sind damit ein Jahr rumgereist, und also von Basel nach Nairobi gefahren, und dann dort haben wir das Auto verkauft, sind weitergetrampt und so. Und dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, so, jetzt weiß ich, jetzt bin ich Schriftsteller. Und dann haben die mich verlockt, dann wurde ich für eine große Agentur Kreativdirektor mit so 24, oder? Das ist sehr jung.
Ja.
Und dann bin ich immer wieder abgesprungen, als meine erste Frau und ich uns getrennt haben, nach 7 Jahren bin ich, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich ja nicht mehr so viel verdienen, jetzt kannst du was anderes machen. Und zuerst habe ich gesagt, jetzt wirst du Kriegsberichterstatter. Das war mehr noch zum meine Frau beeindruckend. Siehst du jetzt, der zieht jetzt in den Krieg, weil du ihn verlässt oder so. Und dann habe ich aber das, nee, da war die Rhodesien-Krise, aber das habe ich dann zum Glück nicht gemacht. Aber dann wurde das GEO gegründet und dann habe ich mich dort beworben und die haben mich dann also auf eine Probe-Reportage zu den Cowboys nach Wyoming und Montana geschickt. Und dann hat ihnen das gefallen, was ich geschrieben habe. Dann war ich GEO-Reporter. Aber immer wieder, ich hatte dann sehr lange an so einer GEO-Reportage und ich habe vielleicht einen Monat bin ich gereist, das war dann bezahlt und dann hatte ich das Honorar, das waren dann 8.000 Mark. 8.000 Mark war ein gutes Honorar, aber wenn man nur 3 Reportagen schafft im Jahr.
Ja, dann muss man auch rechnen, zumal in der Schweiz.
Und dann hat man mich immer wieder gesagt, wir haben da eine Kampagne, kannst du nicht, da war ich lange Freelancer, habe immer wieder zwischendurch leicht verdientes Geld gehabt und das hat mich nicht. Ich habe dann gedacht, so jetzt hast du wieder, ich hab Jägermeister Texte geschrieben, Sprüche, ich denke Jägermeister, weil, und die für jeden
abgesegneten. Ach, das ist von Ihnen?
Ja, also es gab mehrere Texte. Nicht nur von mir. Es gab viele Texte, die da arbeiteten, aber ich hatte ja eine gute Quote für jedes abgenommene Schlagzeile gab es 500 D-Mark. Und dann ging ich manchmal so einen Tag nach Düsseldorf in diese Agentur, habe da geschrieben. Und wenn da dann plötzlich mal 12 abgenommene waren, dann waren das auch wieder 6.000 Mark. Dann habe ich gedacht, so, davon kannst du jetzt wieder 2 Monate lang als Schriftsteller leben. Und das waren dann aber nur 2 Wochen, die okay. Das gereicht hat. Deswegen bin ich nie oder so lange nicht Schriftsteller geworden. Ich habe immer wieder aufgehört und wieder angefangen. Und es ist auch nicht so, dass ich dann die eigene Agentur, die fusioniert dann mit einer großen Agentur und die große Agentur, die ist Konkurs gegangen. Ich habe also nicht, was ich gehofft habe, eine Agentur als Teilhaber gehabt und daneben hätte ich schreiben können. Es war eben nicht so, sondern ich habe mich die Business-Class-Kolumne hat mich über Wasser gehalten.
für die Sie ja auch wirklich von allen Seiten immer nur gelobt worden sind. Und das liest sich auch gut und ist erstaunlich. Selbst die alten Kolumnen, die man bei Ihnen auf der Webseite ja auch lesen kann. Was ich mal jetzt gemacht habe, was ich früher nie gemacht habe, weil ich gedacht habe, was interessieren mich 20 Jahre alte Kolumnen, aber es liest sich wie heute. Das ist ganz sehr interessant, dass ich offenkundig in den höheren Strukturen von Wirtschaftsunternehmen nicht viel geändert hat.
Die Menschen ändern sich eben so langsam. Oder? Das ist auch in den höheren Strukturen der Politik ist es leider auch so.
Ja. Jetzt sind Sie schon ein paar Jahrzehnte Schriftsteller, machen das sehr erfolgreich. Erfüllt der Beruf jetzt, wo Sie ihn so machen können, wie Sie ihn sich als 16-Jähriger vorgestellt haben, Ihre Erwartungen?
Ja, er übertrifft sie. Also ich bin sehr glücklich in diesem Beruf. Es ist ein unglaubliches Privileg, von dem, was man am liebsten macht, leben zu können. Das ist schon ganz, ganz toll. Ja, also das ist ein Privileg. Das haben wenige Leute. Also das haben schon viele Leute, aber im Vergleich mit denen, die das nicht haben, ist das eine große Minderheit. Nein, das ist wirklich, das ist toll, es macht Spaß.
Können Sie uns ein bisschen schildern, wie man sich den Autor, den Alltag eines Bestseller-Autoren, wie man sich den Alltag von Martin Suter vorstellen muss, so zwischen Schreibtisch und Floristen-Spaziergängen?
Ja, es ist ein... er hat sich sehr verändert. Ich habe früher die meisten, wir haben ja in Guatemala gewohnt und manchmal auch auf Ibiza, also zwischen diesen beiden Orten haben wir gewohnt, immer so die Hälfte des Jahres und waren nur kurz in der Schweiz. Und da war ich sehr, da schrieb ich einfach büromäßig. Ich begann so um 8:30 zu schreiben oder vielleicht noch früher, und dann war das auch nicht in Guatemala. Wenn man als Europäer in Guatemala lebt, dann ist man sehr wohlhabend mit einem europäischen Einkommen. Mhm. Das heißt, dann wird erwartet, dass man auch Leute beschäftigt und dass die auch Geld verdienen. Also hat da jemand gekocht für uns, und dann die Maria Christina, die hat dann geklopft um 1 Uhr und gesagt, man kann jetzt essen. Und dann habe ich gegessen mit meiner Frau und dann am Nachmittag weitergeschrieben. Und das waren so eigentlich Bürozeiten.
Und ist das jetzt auch noch so in Zürich?
Und das ist jetzt, hat sich das geändert. Auch mit der Krankheit meiner Frau, da waren wir sehr viel unterwegs, weil sie war ja lange, also nicht schwer krank, aber sie brauchte halt Behandlung, und dann konnte man im Zug und im Auto, wenn man nicht selber fuhr, und in den Wartezimmern oder so schreiben. Weil da habe ich dann dieses Tablet, für das ich nicht bezahlt bin, Werbung zu machen, aber ich mache es trotzdem, weil ich es so toll finde. Das heißt Remarkable, da kam ich wieder zum von Hand schreiben. Als Linkshänder, da habe ich plötzlich ein Gerät, das leicht ist und dünn, und ich verschmiere es nicht. Und ich kann überall damit schreiben, und ich kann mit einem Tastendruck, das in Druckbuchstaben umwandeln.
Also Sie schreiben mit der Hand? Also mit irgendeinem...
Ich schreibe jetzt meinen vierten Roman von Hand, ja. Also Melodies von Hand geschrieben. Der Schweinsteiger-Roman, der ist von Hand redigiert. Geschrieben habe ich den noch auf dem Computer. Melodie und dann der Almen und der Weinfeld. Und Wut und Liebe, die habe ich alle von Hand geschrieben und jetzt schreibe ich an einem vierten auch von Hand. Mhm.
Wir haben vorhin schon, haben Sie erzählt, dass Sie eben sich selber eher als Handwerker verstehen. Sie schreiben nie autobiografisch oder autofiktional, sondern eben Geschichten. Können wir über das Essen reden? Das klingt immer so, als hätten Sie wahnsinnig Ahnung davon, weil in vielen Ihrer Geschichten, auch jetzt in Wut und Liebe, wird gut gegessen, gut getrunken. Und ich habe immer gedacht, bei Jürgen von der Lippe, wenn ich den jetzt anfange zu fragen, wie es mit dem Kochen ist, hört er nie wieder auf. Weil er auch wirklich unentwegt kocht und man kann daraus eine Kochshow machen, aus jedem literarischen Gespräch. Aber ja. Und ich habe mich das bei Ihnen auch gefragt, woher kommt diese Kompetenz? Kochen Sie?
Ja, es ist eine... Ja, ich kann Ihnen das gerne sagen.
Bitte.
Als ich eben jung geheiratet habe, meine Frau, die in Argentinien geboren und ein Teil aufgewachsen war, ein bisschen verwöhnt. Sie konnte nicht kochen, die wusste nicht mal, wann Wasser kocht. Die konnte nicht mal 3 Minuten Eier kochen. Und ich habe gesagt, mach doch nichts, ich koche. Und dann habe ich einfach immer gekocht. Ich habe die Mahlzeiten zubereitet, nicht als Hobby, sondern so wie jede andere Hausfrau auch. Man muss essen und man kann sich nicht alles, man kann nicht 3-mal im Tag ins Restaurant. Mhm. Und später, als ich Margret kennengelernt habe, die Frau, mit der ich fast 48 Jahre zusammen war, die hat auch gesagt, sie könne nicht kochen. Und ich habe gesagt, kein Problem, ich kann das. Dann mache ich es halt.
Ja.
Und bei meiner Frau, als wir dann die Kinder adoptiert haben, dann hat sich herausgestellt, sie kann sogar sehr gut kochen. Sie kann besser kochen als ich. Aber es ist nicht eine Leidenschaft von mir. Aber so am Abend, nach der Arbeit, in die Küche gehen und die Zwiebeln andünsten, wie das dann riecht und so, das ist für mich schon ein wunderbares Feierabendgefühl. Aber eben, ich habe das nie als Hobby gehabt. Ich war auch nie ein Hobbyschreiber. Das war mein Beruf und das Kochen war auch mein Beruf als Hausfrau.
Mhm. Aber so, dass das Kochen und das, was da jetzt so auftaucht, schon so ein bisschen der wirkliche Martin-Suter-Anker im sonstigen Roman geschehen ist.
Das ist schon wahr, aber das hat einen einfachen Grund. Eine Stimmung in einem Roman oder in einer Geschichte ist wichtig und zu Stimmung gehört halt auch gehören Gerüche, gehören auch Beschreibungen von Möblierungen, es gehören auch Beschreibungen der Kleider, also alles, was auch oft kritisiert wird bei mir, jetzt schreibt er wieder so ausführlich, was die da angezogen haben oder was für ein Sitzmöbel das ist oder was die jetzt gegessen haben. Bei Melody ist das Essen, spielt halt eine wichtige dramaturgische Rolle, weil diese Figur, die erzählt und die eigentlich gar keinen Magen mehr hat, also die nur ganz wenige isst und auch trinkt, das ist der Geschmack dieser Dinge und wie das zubereitet ist oder auch wie das wirkt, wenn es Alkohol ist, das ist halt sehr wichtig in der Geschichte. Deswegen ist das so. Und dann ist halt ein Gespräch, wenn man so szenisch schreibt. Bei mir sind die Geschichten immer ein bisschen drehbuchartig, oder? Dann gibt es eben Szenenwechsel, dann sind sie plötzlich da und dann mal dort. Und dann, wenn man halt in einem Restaurant ist, dann muss ich schon schreiben, was die essen. Ja. Und zusammen kochen ist auch eine sehr soziale Situation. Also deswegen ist es. Und ich habe ja bei...
Ja? Ja, aber Sie verarbeiten da jetzt nicht Ihre Lieblingsgetränke. Habe ich mich jetzt bei Wut und Liebe gefragt, ist das das, was Martin Suter einfach auch gerne trinkt?
Also das wäre jetzt etwas, was ich gerne getrunken hätte. Also ich habe ein paar Weine. Ich trinke ja seit über drei Jahren überhaupt keinen Alkohol mehr. Ich habe dann mal beschlossen, ich habe jetzt genug. Es sind jetzt genug Fässer, Inhalte durch das Nadelöhr meiner Leber geflossen. Ich kann das jetzt aufhören. Und habe das von einem Tag auf den anderen habe ich gesagt, jetzt trinke ich nie mehr was. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich erinnere mich auch gut, wie diese Sachen geschmeckt haben. Ich habe auch immer noch ein paar wirklich gute Flaschen im Weinkeller und freue mich immer, wenn Gäste kommen, die das genießen. Mhm. Aber es ist nicht... Auch das ist nicht sehr autobiografisch.
Mhm. Fehlt Ihnen das, wenn Sie jetzt von einem Tag aufs andere, ja auch, Sie waren ja offenbar auch ein Feinschmecker, wenn ich das richtig, also bei den Getränken richtig verstehe, fehlt Ihnen das?
Ja, aber ich war nicht ein Weinkenner oder so. Mhm. Ich habe nicht dieses Weintheater gemacht und ich habe auch kein großes Repertoire. Wie was im Abgang schmeckt oder so. Aber ich habe schon lieber gute Weine getrunken als Kopfwehweine oder so. Ich war nie ein Alkoholiker, aber ich habe immer regelmäßig habe ich getrunken am Abend, wenn es eindunkelte, dann habe ich mit meiner Frau ein Aperitif getrunken und zum Essen haben wir auch Wein getrunken und das war was regelmäßig und dann habe ich manchmal habe ich gesagt, so jetzt denke ich mal einen Monat gar nichts und dann so nach 3 Wochen denkt man dann, ja jetzt nach einer Woche freue mich aber jetzt wieder auf ein Gläschen, wie man das sagt. Ja. Mhm. Waren dann schon mehr als ein Gläschen. Und weil ich spontan gesagt habe, jetzt höre ich ganz auf zu denken, einfach nie mehr. Ich habe das nach einem Essen mit Benjamin von Stuckrad-Barre in Zürich, als die Serviererin die ihn erkannte, automatisch alle Weingläser weggeräumt hat, weil sie wusste, er darf keinen Alkohol trinken, hat meine Gläser auch weggeräumt. Und dann habe ich gedacht, es eigentlich war ja ein lustiger Abend, ohne einen Tropfen Alkohol, ich höre jetzt auch ganz auf. Und dieses nie mehr, das ist das magische Wort, das ist vielleicht ist das nicht ideal, die anonymen Alkoholiker, die bei jedem Treffen sagen müssen, ich bin Martin Suter und ich bin Alkoholiker. Man muss, glaube ich, sagen, ich werde nie mehr Alkohol trinken. Wäre viel besser. Weil das Thema ist dann weg. Ich hatte nach sehr kurzer Zeit man hat mich gefragt, mal, wie lange trinkst du denn jetzt keinen Alkohol? Und ich wusste es nicht, ich musste im Kalender nachschauen, wann war der Tag, als der Benjamin unerwartet mich besuchte. Und der Benjamin hat bösartig gesagt, ja, wenn du sagst für immer, das ist bei dir halt nicht mehr so eine lange Zeit.
Das ist er hat wirklich
manchmal
böse.
diese unverblümte Art. Ja, vielleicht ist es da. Das ist ein überblickbarer Zeitraum.
Ja, danke, lieber Benjamin von Stuckrad-Barre. An die Sendung mit ihm kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Für diese Brücke, dann nehme ich die jetzt und gehe da drüber und frage Sie, ob dass Älterwerden Ihnen so einen Druck macht, dass Sie sich sagen, okay, ich habe noch eine bestimmte Zeit, in dieser Zeit muss ich das und das noch schaffen. Oder ist es Ihnen einfach wurscht und sagen, ich schreibe so lange, wie ich schreibe und was ich schreibe?
Ja, also es ist, wurscht ist es mir nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass es mir gut tut, diesen Beruf weiter auszuüben. Ich glaube, es würde vielen Leuten das mit dem Ruhestand ist auch noch ungelöst, oder? Man muss da was finden, glaube ich. Ich könnte mir nicht vorstellen, einfach jetzt nichts mehr zu tun. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Ich mache es aber nicht aus Gesundheitsgründen oder so, sondern einfach, ja, das ist mein Leben und solange ich das kann, weil das kann ja, gleich wie alt man ist, plötzlich kann das aufhören. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich mit den Lebensjahren. Aber es ist nicht, ich muss das noch schaffen, solange ich noch lebe. Mhm. Aber gut, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich hätte jetzt einen Roman, der wäre jetzt zu 3/4 fertig. Und ich denke, der ist mir bis jetzt wunderbar gelungen. Dann wäre es schon ärgerlich, wenn ich den nicht fertig schreiben könnte. Mhm. Aber es ist nicht das Alter. Also ich will ja, ich glaube niemanden, der sagt, Alter, das ist für mich kein Problem und das macht mir nichts aus oder so. Das Alter, alle, die das sagen, lügen. Das Alter ist natürlich etwas sehr Unangenehmes. Weil man hat halt Dinge, die man meistens in jüngeren Jahren nicht hatte, oder man ist nicht mehr so gut zu Fuß und so weiter, einfach Alterserscheinungen. Ich versuche nicht jung zu bleiben, das finde ich auch nicht eine gute Idee, aber ich finde, ich möchte wie soll ich das sagen? Ja, das Altern als das optische Altern, das zu bekämpfen, das finde ich einen Fehler. Mhm. Das ist bei Frauen ist es noch ein bisschen schlimmer, denn das sagt auch mal der Dr. Stotz in Melody. Die Schönheit, die vergeht nicht. Die Schönheit verändert sich nur. Vergehen tut sie nur bei denen, die versuchen, diese Veränderung aufzuhalten. Und damit meine ich natürlich die Schönheitsoperierten und so. Mhm, ja. Das ist, glaube ich, Das ist etwas, das man nicht tun sollte. Also,
ja.
Aber ich mache schon jeden Morgen Übungen, nicht um fit und schön zu sein, sondern einfach, weil es mir besser geht, wenn ich ein bisschen fitter bin.
Ja. Letzte Frage zu diesem Thema. Gehören Sie zu denen, die froh sind, dass sie die Zukunft nicht mehr erleben müssen?
Nein, ich gehöre ja zu denen. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 19 geworden. Da denke ich schon nicht, ja. Komm du dann selber zurecht mit dieser Welt oder so. Ich bin nicht froh. Ich gehöre zu denen, die in denen aber Milliarden, die älter werden und die denken, wie wird das auch in Zukunft werden. Und es wird manchmal schlechter und manchmal besser, als man erwartet hat. Aber ich gehöre nicht zu denen, die das sagen, nach mir die Sintflut. Aber es ist mir schon klar, dass ich nicht mehr alles erlebe, was da noch kommen könnte. Aber ich bin auch sehr angenehm überrascht, was ich noch alles erlebt habe. Das ist ja noch nicht so lange her, dass das absolute Science Fiction war, dass jemand ein Telefon hat und den anderen sah, mit dem er telefoniert. Also, yeah. Da dachte man, ja, schön wär's, dass er, wenn das mal passieren yeah. könnte. Das passieren ja. Oder ChatGTP, das verblüfft mich unglaublich und es beängstigt mich eigentlich nicht. Ich finde.
Können Sie sich vorstellen, dass ChatGPT dann für Sie Romane schreibt?
Na, das können die nicht. Dann.
Hoffe ich.
Jemand hat mir mal was geschickt. Ich habe dann, wie alle, ChatGTP entdeckt und ausprobiert. Und ich brauche es einfach als, anstatt googeln, oder? Googeln wird ein Problem bekommen, weil ChatGTP googelt. Einfach selber, aber viel schneller, viel kompletter und besser.
Und gibt eine ordentliche Antwort.
Und gibt eine ordentliche Antwort.
Gibt mir nicht irgendwelche komischen Webseiten, wo ich dann selber wieder sehen muss, ja und? Ja, das stimmt.
Und hat auch so, mir hat ChatGTP, ich habe etwas recherchiert und es da war so schwierige Sachen, das hat mich immer also angestrengt, mir das alles vorzustellen, die Recherche. Dann habe ich diktiert. Ich halte es nicht aus, wenn die Stimmen machen, aber ich diktiere sowieso meine Mails oder so, meine SMS. Da habe ich diktiert, ach ja, ich melde mich später wieder, ich kann es da nicht mehr, ich melde mich wieder. Und dann habe ich die Antwort bekommen, von Herzen gern. Dann habe ich geschrieben, Moment, du hast doch gar kein Herz. Dann habe ich die Antwort bekommen, stimmt, aber ich kann so tun, als ob. Das fand ich schon sehr stark programmiert. Oder? Ich kann so tun. Also. Ja.
Lieber Martin Suter, es ist eine große Freude, ein großer Genuss, mit Ihnen zu reden. Und ich fände es super schön, wir könnten uns noch ein bisschen einfach treiben lassen. Das funktioniert nicht. Sie sitzen in Zürich, wir haben eine Leitung. Die Leitung ist dann brutal zu Ende. Deshalb mache ich jetzt einen ganz brutalen Cut und fliege in die Schlusskurve. Am 6.10. sind Sie in Leipzig, im Haus Leipzig zu Gast. Mhm. Lesereise ist so das große Stichwort. Aber ich glaube, Lesereise wäre das falsche Label für das, was Sie davor haben. Was passiert da? Sie spielen, Sie treten auf, Sie ziehen eine Show ab oder was? Was machen Sie da, wenn Sie mit Ihrem Buch Wut und Liebe unterwegs sind? Nicht nur in Leipzig, aber am 6.10. eben in Leipzig.
Ja, das ist das erste Mal, dass ich nicht einfach ein bisschen diskutiere mit einer Moderatorin, meistens mit wunderbaren Moderatorinnen habe ich immer gearbeitet, und dann ein bisschen lese, damit man hört, wie das klingt, wenn ich es selber lese, sondern wir präsentieren dieses Buch und wir präsentieren die Geschichte auf eine inszenierte Art und Weise. Und der Joachim Lux, ein großer Theatermann, Intendant vom Thalia Theater, und der ist auch der Intendant des Harbourfront Festivals, der hat das dramatisiert.
Das Buch?
Ein Teil des Buches. Aha. Und da gibt es, das ist ein sehr dialogisiertes Buch, und er hat aber die Dialoge auch zum Teil ein bisschen gesprochener gemacht. Dann wird wieder erzählt, wie es weitergeht. Es zeigt, warum das Buch spannend ist. Und das mache ich mit zwei tollen Schauspielern, mit Katja Riemann. Und das wird in Stuttgart wird das die Katja Riemann sein. Und
Caroline Peters ist auch dabei.
Caroline Peters ist auch dabei. Das ist
ich stelle es mir großartig vor. Ja.
Ja. Und dann wird man einen Teil, eigentlich den größeren Teil, wird das ein bisschen wie ein Theaterstück gemacht mit einer wunderbaren Schauspielerin und einem etwas unbeholfenen Schauspieler, der bin da nicht. Und ich bin aber am Proben. und dann ist das fertig und dann kommt der zweite Teil, das ist dann eine moderierte Plauderei. Also das ist dann zum Beispiel eben die Linda Zerwakis jetzt.
In
Leipzig. Das sind eigentlich immer lustige Gespräche.
Es ist also eine richtige Show, die Sie da machen.
Ja. kann man sagen, ja.
Martin Suter, am 6.10. in Leipzig. Entschuldigung, ich gucke auf die Uhr. Ich habe vor meinem Auge hier eine Riesenuhr. Das ist hab ganz unangenehm. Sie auch. Aber Ihnen kann
ich
die
06, ja. 15 Sekunden.
Ja, bei mir auch. Aber Ihnen kann das ja eigentlich egal sein. Ich weiß, wann die Leitung zu Ende ist. Und deshalb, wir müssen hier den Cliffhanger auflösen. Woran schreiben Sie gerade?
Ich schreibe an einem neuen Roman, da spielt das Bewusstsein eine wichtige Rolle. Es wird ein Krimi eigentlich, aber ein Krimi, bei dem das Bewusstsein eine wichtige Rolle spielt. Also, und zwar die Einsicht oder die Theorie, dass die Bewusstsein nicht etwas ist, was in unseren Gehirn stattfindet, sondern außerhalb.
Und Sie haben vorhin gesagt, das ist etwas, was Sie schreiben müssen, was für Sie ja eher selten ist. Warum haben Sie das Gefühl, ich muss dieses Thema jetzt bearbeiten?
Es ist, das Müssen ist nicht, weil die Welt das erfahren muss oder so, sondern weil ich auf dieses Thema gestoßen bin und ich wollte eigentlich eine Schreibpause machen und da rumstudiert habe und gefunden habe, dass ich oder einen Weg gefunden habe, wie ich daraus eine spannende und überhaupt nicht esoterische Geschichte machen kann. Und ich muss es schreiben, weil so wie ich die Karotte in den Schneebahn die Karottennase reinstecken muss. Ich will das fertig machen, sobald wie möglich, weil ich so ungeduldig bin.
Ja. Dann vor der Zusatzfrage eine letzte Frage. Meinen Sie, dass Worte eine Seele haben oder Sätze?
Jetzt kommt da eben drauf an, und das mit der Seele ist schon eine schwierige Frage. Wenn man sich so sehr mit dem Bewusstsein befasst hat, dann müsste man eigentlich sagen, haben die Wörter und Sätze ein Bewusstsein. Wenn man sagt, es gibt eigentlich ein kollektives Bewusstsein, dann muss ich sagen, alles ist durchströmt von diesem Bewusstsein. Also müssen es auch unsere Kaffeebecher sein, die vor uns stehen, und unsere Mikrofone und auch alle Worte und auch alle Sätze.
Und schreiben Sie mit diesem Bewusstsein?
Das ist noch schwierig, damit zu schreiben, weil es ist nicht ein einfacher Gedanke, oder? Es haben diesen Gedanken haben ja alle Religionen haben ja versucht, das irgendwie zu erklären und so. Dann hat man ein Nirvana gemacht, dann hat man einen Heiligen Geist gemacht und so weiter. Ich kann nicht, manchmal gelingt es mir, durch eine Straße zu gehen und zu denken, ich gehe jetzt da durch das kollektive Bewusstsein und weil es keine Füße hat, benutzt es meine. Also, aber das ist eine etwas sutersche, ironische Sichtweise dieses großen Themas.
Und ist das eine Alterserscheinung, dass Sie genau darüber nachdenken? Haben Sie vor 10 Jahren auch schon darüber nachgedacht, bloß keinen Dreh gefunden, wie man das in ein gutes Buch packt?
Ich habe vor 17 Jahren ist unser Söhnchen erstickt und dann habe ich dann mal mit einem Psychologen gesprochen über den Tod und der hat mir ja irgendwie das Leben nach dem Tod und so gesagt. Ich habe vielleicht gesagt, was hat man davon, wenn von einem Leben nach dem Tod, wenn man das Bewusstsein nicht mehr hat, da hat man nichts davon. Und dann hat er mir gesagt, ja, vielleicht gibt es ein kollektives Bewusstsein. Das habe ich damals noch nicht verstanden. Aber ich bin jetzt wieder auch zufällig auf diese Theorie gestoßen und auch auf einen großen Wissenschaftler, der dieses Thema untersucht. Und das hat mich fasziniert. Also hat es insofern mit dem Alter zu tun, als ich so viele Jahre gelebt habe und das ein interessantes Thema ist, oder? Mhm. Das Bewusstsein ist ja, wenn das Bewusstsein etwas außerhalb des Körpers ist, dann ist es ja auch etwas Unsterbliches. Das ist natürlich etwas, das einen vielleicht im Alter mehr interessiert als in der Jugend. In der Jugend ist man ja unsterblich.
Glaubt man jedenfalls, ja. Mhm. Eben, danke Martin Suter. Ich bin sehr gespannt darauf, wie Sie daraus aus diesem Thema einen typischen Suter machen, unterhaltsam und spannend. Das wird spannend. Vielen Dank für das Treiben lassen. Danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben.
Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht. Ich habe irgendwie ein bisschen ins Feuer geraten.
Ach, ich finde, ein bisschen mehr quatschen ist für einen Podcast hier in der ARD Audiothek eine gute Idee. Besser als nichts sagen. Zumal das ja kein Gequatsche war. Und bevor die Leitung jetzt gleich gekappt wird, mache ich noch ganz schnell frech ein bisschen Eigenwerbung. Liebe Lesefreundinnen und Freunde, das Vergnügen geht weiter. Mariana Lecki kommt auch noch dieses Jahr in den MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Steht dann genau wie der schöne unter Büchern Podcast meiner Kollegin Katrin Schumacher auch in der ARD Audiothek zum Hören und immer wieder hören wie Martin Suter. So, nach Zürich. Lieber Martin Suter, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr gequatscht. Und damit jetzt eine ordentliche Verabschiedung.
Danke, ja, danke Martin auch. Suter. Hat Spaß
nach
gemacht.
Zürich. Mir. Gleichfalls. Danke. Vielen Dank. Tschüss.
Allen, die zugehört haben. Tschüss. Jetzt höre ich Sie nicht mehr, oder? Tschüss.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.